Der britische Hornist David Pyatt und die Academy of St. Martin in the Fields unter Neville Mariner mit dem ersten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts erstem Hornkonzert. Die Memel, jener Fluss, der in der Nähe von Minsk entspringt und ins Kurische Haff in die Ostsee mündet, er ist für viele heute nur noch ein Erinnerungswort. Erinnerung an das verlorene, einstige Ostpreußen. Viele andere kennen die Memel nur aus der ersten Strophe des Deutschlandliedes von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, von der Maas bis an die Memel. Sehr viel mehr ist die Memel für den Journalisten, Historiker und Autor Uwe Rader. Ein europäischer Strom, eine jahrhundertealte europäische Kulturlandschaft, sogar ein Melting Pot. Ich konnte vor dieser Sendung mit Uwe Rader sprechen und habe ihn gefragt, ob er denn sein Buch auch versteht als einen Beitrag in der langen Debatte über die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung.
Nein, wenn man sich die Erinnerungsliteratur, die ostpreußische Erinnerungsliteratur an die Memel anguckt, dann wird im Grunde dort immer nur ein kleiner Abschnitt des Stroms beschrieben. Dieser 110 Kilometer lange ostpreußische Abschnitt des Stromes, die Memel insgesamt, ist aber 937 Kilometer lang. Mein Ziel war es, die gesamte Memel etwas in den Blick zu bekommen und nicht nur die ostpreußische Memel.
Ihr Buch ist ja ganz ausdrücklich kein Erinnerungsliteraturbuch, also über das sogenannte verlorene Ostpreußen, über die Geschichten, die Mythen, die Landschaften. Warum haben Sie diese Perspektive zwar drin, aber nicht sehr stark?
Ich habe nicht den weiten Himmel über Ostpreußen gesucht. Ich habe auch nicht die memelländische Landschaft gesucht, also nicht die Vergangenheit. Ich habe auch im Kaliningrader Gebiet nicht Königsberg gesucht. Und wer so rangeht an ein Thema, der sucht doch eher die Gegenwart. Also die Gegenwart ist für mich sehr viel spannender. Und vor allem dann, wenn man feststellt, dass der multikulturelle Fluss, der die Memel einmal gewesen war, also ganz anders, als man das so vermutet mit der ersten Strophe des Deutschlandliedes, ein multikultureller Strom heute noch ist, dann wird das richtig spannend.
Multikulturell ist das eine Wort, das durchaus häufiger auftaucht in Ihrem Buch. Melting Pot ist das andere. Sie beschreiben das Memelland, also die Landschaften rund um den Fluss, sehr, sehr oft als eine Art Melting Pot. Was verstehen Sie genau darunter?
Dass sich verschiedene Kulturen durchdringen. In Ostpreußen, im Norden Ostpreußens vor allem, war es die deutsche und die litauische Kultur. Die Kleinlitauer waren Protestanten im Gegensatz zu den Großlitauern und haben sich dann langsam auch ein bisschen in dieses Preußen hineinentwickelt. Man kann dann auch die Frage stellen, waren sie litauische Preußen oder preußische Litauer? Und so war es im Grunde am gesamten Lauf des Stromes. In Grodno zum Beispiel durchdringen sich polnische und weißrussische Kultur, katholische und orthodoxe Kirche. Genauso ist es im litauisch-polnisch-weißrussischen Grenzgebiet. Und im Grunde war die Memel immer ein Strom, an dem sehr viele Völker gelebt haben, manchmal nebeneinander her, manchmal auch miteinander. Aber diejenigen, die die Memel vom Oberlauf, also von der Quelle bis zur Mündung, mitgeprägt haben, waren die Juden. Die Memel war vor allem auch ein jüdischer Strom.
Das ergreifendste, berührendste Kapitel Ihres Buches ist das über die jüdischen Menschen an der Memel. Welche Bedeutung hatten denn die Juden über die Jahrhunderte hinweg?
Vor allem eine wirtschaftliche Bedeutung. Wenn man sich anguckt, was denn tatsächlich die Memel zu einem gesamten Kulturraum und auch Wirtschaftsraum gemacht hat, dann war es der Rohstoff Holz. Die jüdischen Waldarbeiter haben am Oberlauf der Memel das Holz geschlagen. Jüdische Flößer haben das Holz stromabwärts geschifft. Kaufleute haben das Holz weiterverkauft. Sägereien, Schneidemühlen in Ruß und Memel und Tilsit haben das Holz bearbeitet. Und ist es von jüdischen Kaufleuten dann nach England verschifft worden. Also die gesamte Wertschöpfungskette des Rohstoffes Holz war in jüdischer Hand. Insofern waren die Juden diejenigen, die vielleicht auch ein Bild dieses Stromes als Ganzes abgegeben haben, während doch die einzelnen anderen Ethnien und Kulturen immer nur einen gewissen Abschnitt des Stroms im Blick hat.
Aber das war jetzt eigentlich eher so die wirtschaftliche Bedeutung der jüdischen Menschen an der Memel über die Jahrhunderte hinweg. Wie war denn ihre kulturelle Bedeutung?
Natürlich ist die Memel ein Teil dieser osteuropäischen Vielvölkerlandschaft mit Ostjuden, mit Kassiden, mit einem Sprachgemisch. Die Städtel waren vor allem an der Memel. Städte wie Wilkija zum Beispiel, die man heutzutage gar nicht mehr kennt, hatten ein Drittel bis zur Hälfte jüdische Bevölkerung. Also das war natürlich ein ganz starker Einfluss, den die Juden da, aber auch in der Nachbarschaft mit Litauen und Weißrussen hatten.
Also auch ein großer Verlust dann natürlich mit Einsetzen der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten.
Der natürlich heute auch zu vielen Diskussionen führt, vor allem in Litauen, wo es sehr viele Kollaborateure gegeben hat beim Holocaust. Litauen war im Grunde schon im Dezember 1941 judenfrei, wie der SS-Standartenführer Karl Jäger nach Berlin gemeldet hat. Diejenigen, die ihm dabei geholfen haben, waren auch die litauischen Freiwilligen. Das ist heute für das unabhängige Litauen ein ganz schwieriger und auch schmerzlicher Punkt der Auseinandersetzung und auch der Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Aber da sind sehr viele Dinge auch nach der Unabhängigkeit in Bewegung gekommen.
Was stand im Vordergrund, das Neben oder das Miteinander? Wie war die Vermischung dieser Völker, Kulturen, Religionen?
Vielleicht hilft da ein Blick auf die Gegenwart weiter. Auch dieses Mit- und Nebeneinander gibt es ja auch heute noch, zum Beispiel in Grodno, die zweitgrößte Stadt an der Mir mit 300.000 Einwohnern im Westen Weißrusslands. Es gibt dort eine starke polnische Minderheit und es gibt in Polen eine starke weißrussische Minderheit. Wenn man sich jetzt anguckt, was haben die Verbände der Minderheiten zu sagen, also vielleicht ist das auch so ein kleiner Link zu Frau Steinbach, dann ist es so, dass ihnen das Miteinander, das gemeinsame Leben gar nicht so sehr wichtig ist. Das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht die eigene Minderheitenorganisation und die muss immer auch kritisieren, die muss sagen, es fehlt das Geld für die weißrussische Kulturarbeit in Polen oder die Polen in Weißrussland werden unterdrückt. Wenn man sich aber anguckt, welche kulturellen grenzüberschreitenden Initiativen es gibt, zum Beispiel Kinoprogramm, das in Białystok gemacht wird, in Kooperation mit Grodno, nicht immer ganz legal, dann steht tatsächlich ein gemeinsames Ziel, vielleicht auch der Wunsch nach einem gemeinsamen kulturellen Leben in Europa im Vordergrund. Das heißt ja nicht, dass man seinen kulturellen Hintergrund verliert, aber dass man schon sich in diesem Europa als etwas begreift, was vielleicht auch der Fluss als Symbol hergibt, nämlich die Summe verschiedener Kulturen und alles funktioniert.
Sie haben, Uwe Rader, für Ihr Buch einen wahren Kosmos an Informationen geöffnet. Informationen, Geschichten, Fakten über das Land an der Memel entlang, im Prinzip aus der Zeit des Deutschen Ordens bis in die Gegenwart, sogar mit Zukunftsperspektive. Ein unglaublich großer perspektivischer Anspruch, den Sie für Ihr Buch gewählt haben. Warum haben Sie sich nicht auf eine Perspektive beschränkt?
Weil ich über einen Fluss geschrieben habe. Wenn man sagt, Flüsse verbinden und trennen nicht nur, dann heißt es natürlich auch, dass man mit einer einzigen nationalen Perspektive nicht weiterkommt. Flüsse verlangen immer die Multiperspektive, verlangen einen europäischen Blick. Und insofern sind Flüsse vielleicht auch die besten Botschafter Europas und auch die besten Botschafter einer Region, die von vielen Kulturen geprägt ist. Also Flüsse haben ihre eigene Geschichte und diese Geschichte ist sehr viel mehr als die Geschichte der Nationalstaaten. Und das war der Versuch, dieser Multiperspektive thematisch und auch regional Ausdruck zu verleihen.
Und in diesem Buch und jetzt auch gerade in unserem Gespräch um die ganze Zeit immer der Bezug auf die Gegenwart und sogar auch auf die Zukunft. Nun ist die Memel heute teilweise jedenfalls Außengrenze der Europäischen Union. Welche Zukunft sehen Sie denn für diese Landschaft, für diese Gegend?
Ich habe zuvor ein Buch über die Oder gemacht und die Oder war ein Fluss, der im Deutschen immer mit dem Grenzfluss in Verbindung gebracht wurde. Das Image der Oder war das eines Grenzflusses. Und in den letzten 20 Jahren war es so, dass diese Grenze peu à peu gefallen ist bis hin zum Schengen-Beitritt Polens. In dem Maße, an dem an der Oder die Grenzen gefallen sind, sind sie an der Memel gewachsen. Zweimal Außengrenze der EU, das bedeutet Visa beantragen, das bedeutet lange Wartezeiten, das bedeutet sehr hohe Kosten, das kann sich nicht jeder leisten. Insofern muss man schon auch sagen, dass gerade in solchen peripheren Regionen Europas und Osteuropas, wenn man dort das Europa der Regionen und auch das Europa des Zusammenlebens ernst meint, dann können diese Außengrenzen der EU nicht das letzte Wort der Geschichte sein.
Gerade weil die Tatsache, dass die Memel Außengrenze ist, auch den kleinen regionalen Grenzverkehr eigentlich erschwert hat in den letzten Jahren, so habe ich das jetzt verstanden.
Das ist richtig und vor allem schauen Sie auf Weißrussland, man spricht immer von der letzten Diktatur Europas oder auch dem Kaliningrader Gebiet dieser Exklave Russlands. Bis zum EU-Beitritt Polens konnten diese Menschen visafrei zum Beispiel nach Litauen und Polen reisen und haben dort natürlich viele Erfahrungen auch eines lebendigen demokratischen Lebens wieder mit nach Hause genommen. Das sind demokratische Praktiken, die man dort auch einüben kann und die natürlich dann auch auch nicht ohne Folgen auf die Herkunftsländer bleiben. Also das ist jetzt auch ein Plädoyer dafür, dass, wenn man über die Memel spricht, sollte man auch darüber nachdenken, ob die Visafreiheit nicht auch etwas sehr Erstrebenswertes wäre im Sinne einer europäischen Region, die versucht, so ein bisschen aus ihrer peripheren Lage das Beste zu machen und sich selbst auch ein bisschen in den Mittelpunkt zu setzen.
Uf Rader, Sie haben Anfang der 80er Jahre an der FU studiert, Germanistik und Geschichte, haben danach als Lkw-Fahrer, glaube ich, Gabelstaplerfahrer gearbeitet, sind seit Anfang der 90er Redakteur bei der Taz. Ja. Berlin, Potsdam, Stadtentwicklung und seit Ende der 90er scheint sich für Sie ein neues Fenster geöffnet zu haben, ein neues Interessengebiet, nämlich Osteuropa. Sie haben Bücher geschrieben über Polen, das Baltikum, die Oder haben Sie schon angesprochen, jetzt die Memel, demnächst folgt wohl ein Buch über die Elbe. Woher kommt dieses Interesse von Ihnen?
Ich habe mich sehr ausführlich als Redakteur für Stadtentwicklung auch mit Berlin beschäftigt und mich immer geärgert, wie nach der Wende viele in Richtung Westen geschaut haben und gedacht haben, diese Stadt hat eine Zukunft wie London, Paris oder New York. Und dabei hat es doch jeder gesehen und gehört, diese Stadt wird immer östlicher. Und wenn man den Blick dann wendet und Richtung Osten blickt, dann bekommt man ganz andere Landschaften vor Augen. Und diese Landschaften haben mich fasziniert. Und es ist vor allem dann auch mit dem Beispiel der Oder die Rolle von Flüssen gewesen, die tatsächlich dieses Verbindende haben. Und Flüsse sind ja auch immer eine Metapher für unser Leben, unsere Herkunft, wo geht es hin, auch vielleicht eine Metapher für die Vergänglichkeit. Aber Flüsse sind auch immer der Ort, an dem man ein bisschen nachdenklich wird und auch ein Ort, der verbindet. Schauen Sie an die Oder. Die deutsche Geschichte war in Polen lange Zeit tabu. Mittlerweile ist sie eine Herausforderung. Das kulturelle Erbe der Deutschen ist auch eine Pflicht für Polen. Diese Zukunft, die die Oder hat, die wünsche ich der Memel auch.
Der Journalist, Historiker und Autor Uwe Rader. Sein neues Buch, Die Memel, Kulturgeschichte eines europäischen Stromes, ist vor kurzem im Siedler Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Am Donnerstag wird Uwe Rader einen Vortrag halten im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam.